Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Das letzte Mal Verstecken gespielt habe ich mit meinem Neffen. Das war diese Woche und ich gebe zu, es war relativ easy, denn der ist noch nicht mal 2 Jahre alt. Spaß gemacht hat es aber tatsächlich trotzdem. Aber auch viele Erwachsene finden das richtig gut, sich zu verstecken und Versteckspiele zu spielen. So gut, dass ein Mann jetzt davon leben kann, dass er Schätze für andere versteckt. Daniel Pflieger ist professioneller Schatzverstecker. Er versteckt also Sachen, die andere zum Beispiel beim Geocaching oder bei Schnitzeljagden dann tatsächlich suchen und im besten Fall auch finden können. Ich habe mit ihm gesprochen und gefragt, was ist denn das perfekte Versteck?
Ha, das ist eine vielschichtige Frage. Ein perfektes Versteck kann entweder sein, ein Ort, den ich ohne das Spiel, ohne das Versteck nicht entdeckt hätte. Ein anderes perfektes Versteck könnte eins sein, was perfekt in die Umgebung eingebaut ist. Ich hatte mal an einer Brücke aus Metall mit ganz vielen Bolzen, habe ich mal einen Bolzen nach 2-stündiger Suche gefunden, der hohl war. Und das war das Versteck. Das fand ich auch toll. Und eine dritte Sache, ich habe mal einen Geocache gemacht. Das war ein kompletter Frachtcontainer, in den ein mehrteiliges Geocaching-Labyrinth eingebaut wurde mit unfassbar vielen elektronischen Spielereien, mit Soundeffekten, mit Lichteffekten. Das war zwar leicht zu finden, aber es hat halt extrem gefordert.
Ich glaube, was ja so schwierig daran ist, an diesem Verstecken, Verstecke finden und Schatzsuche und so weiter, dass ich das nicht zu schwierig mache, aber auch nicht zu einfach, oder? Das ist so ein schmaler Grat, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das ist richtig. Wobei es ja in dem Spiel Geocaching unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gibt. Also die gehen von 1 bis 5 und 1 heißt, ich gehe hin und finde es wahrscheinlich sehr schnell und sofort. Und 5 könnte sowas sein, wie ich das gerade mit der Brücke beschrieben habe. Also etwas, was so ideal in seine Umgebung eingepasst ist, dass ich es wirklich nicht sehe und vielleicht auch 2 oder 3 Mal wiederkommen muss, bevor ich den richtigen Ansatz habe.
Ich bin ja auch ein großer Freund, wenn man sich selber auch versteckt und dann seine Familienmitglieder einfach mal ein bisschen erschrecken kann. Man stellt sich hinter die Tür, kommt raus, buh und so weiter. Ne? Vielleicht können wir mal so ein bisschen ins Private rüber switchen. Ja. Hast du ein paar Tipps für uns, für so perfekte Verstecke, wenn ich jetzt zum Beispiel mich selbst oder irgendwen irgendwas verstecken will, ein Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsgeschenk, Ostern oder so, gib uns mal ein paar Tipps.
Ich bin ja von Beruf Schatzverstecker und muss das dann natürlich auch im Privaten immer fortführen.
Klar.
Und meine Freundin, die bekommt jedes Jahr zum Geburtstag von mir eine echt ausgefallene Schnitzeljagd. Sie hasst Geocaching. Also sie will nicht gern im Dreck, sie ist nicht gern im Wald unterwegs und sucht in irgendwelchen Baumlöchern nach Plastikdosen. Das macht sie nicht gern.
Du kannst deswegen aber keine Rücksicht drauf nehmen.
Doch, tue ich.
Okay.
Und ich verstecke dann die Hinweise zum Beispiel in Medien. Also recht einfach und auch für jeden umzusetzen ist es, eine Annonce in der örtlichen Tageszeitung zu buchen und da einen Hinweis drin zu verstecken. Das ist ein sehr schöner Effekt. Dann lag halt zu ihrem Geburtstag am Morgen mit dem Tablett, mit dem Orangensaft, dem Kaffee und dem Ei eine Zeitung drauf und dann musste sie halt nach dem Hinweis suchen und hat den aber ans Bett geliefert bekommen. Also suchen war da trotzdem und es war auch ideal versteckt, passte in die Umgebung, aber sie musste nicht ihre Outdoor-Sachen anziehen und die Wanderstiefel rausholen.
Du gehst aber gerne raus, versteckst draußen Schätze und du machst das bei dir um die Ecke in Hannover, aber auch du bietest auch Reisen an, wo man das machen kann. Mhm. Wie kann ich mir so eine Reise vorstellen? Tschernobyl oder Afrika habe ich beispielsweise gesehen.
Ja, genau. Letztendlich sind die Reisen kuratiert für Menschen, die das Spiel sehr intensiv spielen. Für die Hardcore-Player, für die absoluten Freaks, richtig? Das heißt, wir suchen uns im Vorfeld die Highlight-Geocaches des entsprechenden Landes raus, organisieren, dass wir die dann gemeinsam vor Ort aufsuchen.
Mhm, ja, weil du schon gesagt hast, das sind dann auch wirklich die Leute, die so richtig drin sind in dem Spiel.
Ja.
Kann man die eigentlich beschreiben oder ist da von bis auch altersmäßig so alles dabei?
Ja, das Spiel ist ein Spiel für tatsächlich jede gesellschaftliche und auch Altersschicht, würde ich sagen. Ich kenne sowohl geocachende junge Familien, ich kenne geocachende Kinder, ich kenne geocachende Rentner. Es gibt aber auch Extremsportler, die Geocaching in ihre Sportart mit integriert haben. Es gibt ja auch Geocaches, die ich nur mit Taucherausrüstung erreichen kann oder indem ich mich irgendwo abseile. Aufgrund der Historie des Spiels, das Spiel ist jetzt 20 Jahre alt, das heißt, es ist entstanden vor allen Smartphones und vor allen Apps. Es ist halt eine recht hohe Einstiegshürde, die liegt so bei 300 €. So viel kostet ein gutes GPS-Gerät.
Ja.
Und das leistet sich vielleicht ein 18-Jähriger nicht unbedingt, wenn man das Spiel nur mal ausprobieren will.
Man kann sie sich ja auch leihen. Also ich kann beispielsweise habe auch mal sowas gemacht und muss sagen, ich war super enttäuscht, war mega langweilig. Ich glaube, das war einfach die schlechteste Route, die es gab. Wir haben am Ende so eine kleine Brotdose gefunden und darin war so ein gammeliges Buch. Oder so war. Wir waren dann super enttäuscht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. So sind auch leider viele Geocaches. Wenn diese Brotdose euch jetzt zu einem Ort geführt hätte, den ihr vorher nicht gesehen hättet, dann wäre die Enttäuschung vielleicht im Rahmen geblieben. Mhm. Also wenn ihr vielleicht mit einer tollen Aussicht belohnt worden wäret. Der Weg kann ein wirklich echter, schöner, physischer Weg sein, den man durch den Wald oder am Strand entlang oder durch ein Gebirge oder durch eine Stadt nimmt, auf dem man einfach viel sieht. Der Weg kann aber auch sein, dass der Geocache sehr herausfordernd gestaltet ist.
Ein Hinweis in einer Zeitungsannonce hinterlassen, das finde ich tatsächlich großartig. Das ist ein Tipp, den ich mir jetzt schon heimlich aufgeschrieben habe. Deswegen dürft ihr den natürlich nicht verraten. Oder in einem Buch so einen kleinen Hinweis hinterlassen. Ja, also zum Beispiel eins, was man nicht mehr lesen möchte, schneidet man so ein kleines Loch rein und versteckt da einfach was drin. Oder irgendwas in einem Kugelschreiber verstecken. All das kann man machen, um zum Beispiel Schnitzeljagd-Hinweise zu geben und die natürlich so gut zu verstecken, dass man die erstmal nicht findet. Verraten hat uns seine Tricks Daniel Pflieger. Der ist nämlich professioneller Schatzverstecker. Versteckt Dinge zum Beispiel beim Geocaching, macht aber auch Schnitzeljagden. Das Ganze ist sein Beruf. Und natürlich drängt sich da die Frage auf, die ich ihm auch gestellt habe. Wie bist du zu diesem Job gekommen?
Ich komme aus einer anderen Ecke. Ich bin gelernter Pädagoge, habe früher viel mit Kindern mit Behinderung gearbeitet und war für deren Freizeitgestaltung zuständig. Und da fiel mir irgendwann nichts mehr ein. Und dann habe ich mich aber an einen Freund erinnert, der mir vom Geocaching erzählt hat. Und dann dachte ich, naja, das kann man ja zumindest mal ausprobieren. Ich habe dann mit einer Gruppe von Kindern mit Behinderung einen ersten Geocache in Hannover im Stadtwald gefunden. Natürlich hat man so als Pädagoge auch mal für Kinder eine Schnitzeljagd ausgearbeitet, was man vielleicht auch mal zum Geburtstag macht. Aber dass da jemand völlig Fremdes etwas für andere versteckt und so eine schöne Schnitzeljagd ausarbeitet und das öffentlich im Internet zugänglich macht. Ich fand das sehr faszinierend. Mhm. Habe mir dann noch am gleichen Abend mein erstes eigenes GPS-Gerät bei eBay gekauft und fortan dann wirklich das Leben eines Süchtigen geführt. Also dieses Spiel überall gespielt und auch zu jeder Zeit, auch während der Arbeitszeit verbotenerweise. Mhm. Und dann, es hat einfach sehr viel Raum in meinem Kopf eingenommen, sodass ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, könnte ich das nicht auch erlaubterweise beruflich machen. Mhm. Und das mündete dann zunächst in der Gründung eines Geocaching-Webshops. Also ich habe dann Zubehörartikel für das Spiel verkauft. Und daraus ist dann eine Eventagentur geworden. Also letztendlich haben wir Schnitzeljagden für Unternehmen ausgearbeitet. Genau. Daraus dann das Reisebüro und daraus wiederum die Geocaching-Marketing-Agentur.
Jetzt sag mir mal, wenn jemand zum Beispiel gerade Bock hat, eben nicht nur diese Tour sozusagen mitzumachen, sondern vielleicht, sagen wir mal, für einen Freund, eine Freundin halt so eine Schnitzeljagd auch selber zu bauen. Wie gehe ich das an?
Man sollte eigentlich wie bei vielen anderen Dingen im Leben auch, bei einer Rede sollte man zunächst das Ziel der Rede im Kopf haben oder das, was bleiben soll. Bei einer Schnitzeljagd finde ich das auch. Also erst sollte man den Ort oder ja das Ziel im Kopf haben und wissen, wo die Reise hinführt. Und dann würde ich von dort aus rückwärts vorgehen. Also welcher Hinweis weist auf das Ziel hin? Und welcher Hinweis weist dann wiederum auf diesen Hinweis hin? Und dann kann man sich überlegen, wie lange soll das dauern? Ich würde es nicht länger als 2 bis 3 Stunden konzipieren. Und ja, dann sind letztendlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Man kann wirklich alles machen. Jetzt gehen wir auf die Weihnachtszeit zu. Wir haben auch schon mal Koordinaten in Keksform gebacken. Die Idee hat dann noch zu einer weiteren geführt, denn ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt so Tassen. Wenn man da was Heißes reinschüttet, dann ändert sich das aufgedruckte Bild auf der Tasse. Das ist eben Farbe, die auf Temperatur reagiert. Und solche Tassen kann man sich auch bestellen. Das heißt, vielleicht kriegt die Person eine Tasse, wo irgendein Bild von ihr drauf ist und wenn sie sich dann den Glühwein oder den Kaffee, den man unterwegs versteckt, da reinschüttet, dann verschwindet das Bild und dahinter werden die nächsten Koordinaten oder der nächste Hinweis sichtbar. Man kann den Hinweis in den Kugelschreiber bringen, man kann Wikipedia-Einträge verändern und da Hinweise drin verstecken. Ich habe neulich mal auch für meine Freundin eine Straße neu umbenannt bei Google, da den Hinweis quasi auf Google Maps versteckt. Das war ein bisschen aufwendiger, aber hat am Ende nichts gekostet, außer etwas Zeit. Also eigentlich kann man alles manipulieren.
Also Daniel Pflieger ist ein kreativer Kopf mit sehr, sehr vielen Ideen und er ist Schatzverstecker, ist durch das Geocaching auf die Idee gekommen und tatsächlich hat er mittlerweile ein Unternehmen gegründet und ist jetzt eben professioneller Schatzverstecker, der das Ganze beruflich macht.
Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.